Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit und ich freue mich sehr, dass ich heute den Professor Dr. Enrico Edinger bei mir im Studio habe. Er ist von der Internationalen Akademie für Regulationsmedizin und Bewusstseinsforschung von INACARP. Gut, dass ich es jetzt rausgekriegt habe. Ja. Das ist also eine Form der Medizin, die nicht nur die Behandlung der Symptome in den Vordergrund stellt, sondern sich vielmehr um die Ursachenforschung kümmert. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Ja, genau. Mhm.
Herr Professor, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Also bei Ihrer Therapie heißt es ja, dass diese Ansätze nicht ausschließlich zur Behandlung von chronischen Krankheiten da sind, sondern eben auch zur Prävention und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit geeignet sind. Mhm. Und eins der besten Beispiele dafür ist ja wirklich dieser berühmte russische Raumfahrer, der Valery Polyakov, der bis heute den Rekord hält mit 437 Tagen, die er im Weltraum sich aufgehalten hat. Das bringt mich natürlich gleich zur ersten Frage über die Weltraummedizin. Welche Krankheitsbilder entstehen da eigentlich im Weltraum und wie kann man das mit den Krankheiten, die auf der Erde stattfinden, mhm, vergleichen?
Okay, das ist ein großes Thema. Also muss ich vorstellen, dass wir natürlich im Kosmos völlig menschenunwürdige Bedingungen haben. Wir haben die mindestens 15.000-fach verstärkte Strahlenbelastung. Da fängt es natürlich schon an. Mhm. Ja. Ist es in den 60er Jahren ja so gewesen, dass das Magnetfeld ja gar nicht vorhanden war. Das hat man ja erst in den 90er Jahren richtig eingebaut, mit dem Ergebnis, dass das Immunsystem komplett zusammengebrochen ist. Das heißt, wenn ich dem Körper die Magnetfelder klaue, dann fehlen ihm die Informationen letztendlich.
Was meinen Sie mit nicht vorhanden, das Magnetfeld in den Raumstationen,
in den Raumschiffen? Also in den Raumschiffen, das Magnetfeld geht ja völlig runter im Kosmos, also im Gegensatz zur Erde. Ja. So, und damit haben wir natürlich auch alle statischen und orthostatischen Veränderungen. Das heißt, also die Lunge dehnt sich maximal zum Beispiel aus. Dann eines der großen Probleme ist natürlich die Herzkraft. Das heißt, auch selbst nachdem man dann in den 90er Jahren Magnetfelder schon eingebaut hat, um das Immunsystem nicht mehr zum Zusammenbrechen zu kriegen, weil die hatten vorher wirklich massenhaft Tumore in jeder Form, vor allem Leukämien waren ganz, ganz häufig.
Ne? Bei den Raumfahrern.
Dann, und dann natürlich der Zusammenbruch des Denkens, könnte man sagen. Also das heißt auch schizophrene Entartungen, schwere Depressionen, das ist natürlich in der Presse wegzensiert worden. Ne? Das waren alles Dinge, von denen er meiner Ausbilder, sagen wir mal, Majewski, der einer der größten Weltraumchefs in der Medizin, mhm, dann berichtet hatte. Und dann hat man gesehen, dass dieses System, was uns eigentlich steuert, dieser Sympathikus, Parasympathikus, dort oben auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und das heißt, man muss es natürlich alles im Vorhinein hochtunen, man muss die Nebenniere so hochfahren, dass er so genügend Adrenalin, Noradrenalin und so weiter produziert, dass immer noch eine ausreichende zum Beispiel Entsäuerung des Körpers laufen kann, mhm, weil die Versorgung ist dort oben maximal. Der Blutdruck ist ja nicht wie auf der Erde, dass wir in den Beinen höheren Blutdruck haben als zum Beispiel im Kopf, mhm, oder in den Armen, mhm, sondern dort haben wir überall den gleichen Blutdruck. Ja? So, und eines der ganz großen Probleme, es dauerte immer eine Weile, bis man das dann erkannt hatte, ist, wenn ich also länger als 14 Tage im Kosmos bin, gewöhnt sich zwar mein Herz schön daran, dass es nicht mehr gegen die Schwerkraft pumpen muss, sondern wir haben ja überall den gleichen Druck, aber das Problem ist der Wiedereintritt in die Schwerkraft, das heißt also in die Ionosphäre und so weiter, also beim Rückflug. So, und dann sind regelrechte Herzinsuffizienz und Herzinfarkte entstanden. Ja? Und das ist eigentlich der Grund, warum die Kosmonauten oder Astronauten nach 14, also spätestens, wenn sie mehrere Tage im All sind, mindestens 2 Stunden am Tag trainieren müssen. Ja? Mhm. Und immer gegen die Schwerkraft. Also eines der ganz großen Probleme war natürlich die Knochenentsalzung. Osteoporose ist sehr, sehr gut bekannt. Mhm. Mit einer so starken Demineralisierung, dass die Nierenfilter das ganze Kalzium, was hier ausgelöst wurde, und Phosphat kaum noch auffangen konnten. Mhm, ja. Dann natürlich auch die Lähmung des Darmes. Dann ein riesiges Problem war das Schlafen. Also erstmal müssen die sich natürlich anketten. Das kennt man von der IS. Aber das Problem ist, dass die Schleimhäute maximal anschwellen. Also massivste,
dieses Puffy-Head-Syndrom. Ja.
Ganz
ja,
richtig. Ja. Also massiv geschwollene Schleimhäute, also in diesen ganzen Nasennebenhöhlenbereichen, mit furchtbaren Kopfschmerzen teilweise. Und das hat man bis heute auch noch nicht so richtig in den Griff gekriegt.
Das heißt, die Astronauten leiden eigentlich vom ersten Moment an, wenn sie da oben sind, massiv unter ganz schönen Beschwerden.
Ja, ja.
Übelkeit ist natürlich eines der
Übelkeit
Faktoren.
Übelkeit ist auch einer der Geschichten, weil diese Dopaminrezeptoren total bekloppt spielen. Und das hängt auch mit dem Magen-Darm-Trakt zusammen, der völlig anders dort oben arbeitet, wie natürlich auf der Erde. Dann die Lungen arbeiten völlig völlig anders. Wir sind ständig überbläht im Grunde genommen, weil kein hydrostatischer Druck auf dem Kopf liegt. Mhm. Das Sehen verändert sich. Es sind so viele Dinge, die hier eine ganz große Rolle spielen. Und vor allem ganz schlimm ist natürlich dieses massive Burnout, was das oben eigentlich passiert. Ne? Also in dem Sinne, dass wir die Hormone, die uns eigentlich so in Hallo-Wach halten, dass wir die maximal verbrauchen. Also vor allem Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und diese Sachen, die auch für Konzentration, Gedächtnis verantwortlich sind. Mhm. Ja? So, und wenn man das jetzt mal alles berücksichtigt, also im Grunde genommen sind alle Erkrankungen, die wir auf der Erde ja auch kennen, dort oben auch passiert, nur in einer sehr viel schnelleren Zeit. Mhm. Ja? Aber trotzdem haben es natürlich gerade derjenige, der zum Beispiel Polyakov trainiert hatte, der ja nach 437 Tagen Handstand aus der Raumkapsel kam, angeblich nach den Mundschleimhautzellen zu Otem hat die DNA dann isoliert, auch noch um über 22% verjüngt war. Also ein Unding eigentlich. Das war der große Aufschrei der Amerikaner, als natürlich bekannt wurde, wer kommt da oben raus. Ja. Die dann zu diesem Zeitpunkt 1995 ja nach 10 Tagen rausgetragen wurden. Da muss was Besonderes gelaufen sein. Und das war natürlich auch die Geburtsstunde, in der dann die Amerikaner und Russen dann doch mehr gemeinsam gearbeitet haben. Zusammengearbeitet haben. Und deshalb war ja natürlich der große Aufschrei jetzt vor kurzem, dass die Amerikaner dann Angst hatten, dass die zukünftigen Raumstationen ohne die Russen laufen würden. Die Amerikaner wissen ganz genau, dass sie das alleine nicht hinbekommen. Ne? Die Russen haben da eine so starke Überlegenheit in diesen Dingen, auch wenn das immer ganz anders dargestellt
wird. Wie kommt das, dass die Russen da so weiter sind? War das durch die Mir, durch die Raumstationen schon früher oder ist das einfach das Genie der Russen?
Das ist einfach ihr Steckenpferd. Okay. Ne? Okay. Also so wie die Deutschen wahrscheinlich ihr Auto haben, so haben die Russen einfach ihre Raketen ihr System immer weiter ausgebaut. Und es sind auch die meisten Versuchsreihen bei weitem sind in Russland gelaufen. Ja? Also ich weiß allein von Sakriatsky, das war auch einer meiner Ausbilder, der ja Polyakov selber da hochgetunt hatte, dass die, bevor Polyakov überhaupt in die Kapsel kam, schon 125.000 Probanden hatten mit allen möglichen Versuchsreihen. Also sowas von akribisch, ergebnisoffen natürlich. Ja, alle Versuchsreihen wurden 10-mal wiederholt unter unmöglichsten Bedingungen. Die haben wirklich jede Situation ausgetestet. Ja? Denn auch die ganze telemetrische Geschichte ist dort eigentlich gelaufen. Mhm. Ja? Wir wissen sogar schon aus der DDR, die als schon ein bisschen von diesen russischen Sachen beseelt waren, dass man über Stimmanalysen schon in den 60er Jahren ermitteln konnte, was der Kosmonaut praktisch in der Kapsel für eine Erkrankung hat. Ja, also wir haben teilweise auch solche Systeme, mit denen man sowas noch sehen kann.
Okay. Ja. Das heißt, je nachdem, das ist erstaunlich. Mir war das nicht klar, dass eine so große körperliche Belastung der Astronauten einhergeht. Ich habe also mein Leben lang Luft- und Raumfahrttechnik gelesen, jetzt nicht studiert in dem Sinn, aber ich bin Fan von Weltraum schon immer. Aber dass die da einen Herzinfarkt haben, wenn sie zurückkommen teilweise, das wird alles unter den Deckel gehalten.
Ja, absolut. Ja. Ne? Völlig wegzensiert. Was ja auch total wegzensiert wurde, ist ja, was mir Bajewski erzählt hat, nachdem er ein paar Wein getrunken hatte. Also es war schon 2005 oder 2004, der mir das erzählt, dass in den frühen Jahren zum Beispiel, als man noch keine zum Beispiel Schutzschilder in der Kapsel eingebaut hatte, beim Rückflug in die Ionosphäre die Kapseln ja regelmäßig explodiert sind oder die Kosmonauten mit verbrannt sind. Ja? Mhm. Das heißt, es lief ja alles unter der Militärforschung und die waren ja vorher schon gezwungen, ihr Testament zu schreiben, bevor sie dann sozusagen da oben per Würfel dann zugeteilt wurden. Also schon heftig. Mhm. Ja? So, entsprechend groß war natürlich auch die Angst. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, man weiß, man kommt nicht mehr zurück. So, und oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Das heißt, die mussten am Anfang die Triebwerke wieder ausschalten, weil die Kosmonauten teilweise regelmäßig durch Herzstillstand verstorben waren. Durch Angst im Grunde genommen. Ja? Und das war eigentlich die Geburtsstunde, dieses autonome Nervensystem, dieses Stresssystem genauer zu untersuchen, also noch viel genauer, als Selye das gemacht hat. Mhm. Ja? So, und dann kann man dahinter, wie entscheidend es eigentlich ist, dass wir genügend Adrenalin haben. Ja, das, also es ist in der Medizin ja bisher gar nicht so gesehen worden. Ne? Wir wissen zum Beispiel bei Tumorkranken, um jetzt mal den Schlag wieder zum normalen Leben zu machen, dass die alle einen massiven Adrenalinmangel haben, weil sie sich einfach total verausgabt haben. Ja? Okay. So, und Adrenalin ist einfach eines der Hormone, das zum Beispiel gewaltig das Immunsystem nach oben steuern kann, das gewaltig entsäuern kann, wobei zu stark entsäuern soll das System auch nicht. Zum Beispiel der Darm, der muss einen eher sauren pH-Wert haben, wenn er basisch wird, erst dann fangen wir an, Entzündungszellen zu bilden. Ja.
Verstehe. Ja. Also die kommen zurück und haben quasi kein Adrenalin mehr im Körper.
Die sind fertig. Ja, ja. Okay. Teilweise mit monatelangem Ausgebranntsein. Ja. Mhm. So, und wenn man, ich bin ja Psychiater, so, und weiß ja, was man gerade bei Burnouts, also nach ICD-10 nennt man das ja anders, aber egal, brauchen sie normalerweise laut Schulmedizin fast 2 Jahre, um die Leute wieder herzustellen, mit einer Rückfallquote wie bei Alkoholikern von über 90%. Also das kann es nicht sein. Mhm. Läuft aber weltweit so. Ja. Das heißt, es kommt keiner auf die Idee, die Nebenniere wieder entsprechend aufzubauen. So, und das haben gerade die Russen natürlich gemacht. Klar, jetzt machen es natürlich alle. Also die natürlich mit dieser russischen, mit Kosmos verbunden sind. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass diese Grundhormone wieder ins Laufen kommen, ja, und dann in das normale Gleichgewicht hineinkommen. Mhm.
Es ist ja so, dass der Astronaut fernab von der Erde in seiner Kapsel doch recht isoliert ist und die Ärzte aber, die ihn betreuen, sitzen auf der Erde unten. Mhm. Wie lässt sich denn jetzt auf so eine große Distanz überhaupt eine exakte Diagnose oder auch eine Therapie vonstatten bringen? Wie macht man das? Ja?
Also zum Beispiel das Programm Prognos, was Zakrajewski entwickelt hat, das ist ein System, das auf den Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin beruht, wie fast die gesamte Raumfahrt. Also regulationsmedizinische Aspekte sind viel entscheidender. Ja? So, und das heißt, man misst Energie, also das ATP, wovon wir mindestens 40% pro Zelle haben sollten, meistens laufen wir mit weniger eigentlich rum, besser wäre natürlich mehr, kann man in dieser engen Kapsel mit fast zwischen 80 und 120 Dezibel auf den Ohren nicht aus dem Blut heraus messen. Ne? Sondern man hat dann andere Dinge finden müssen. Das heißt, man misst es über die Meridiane, ne? Die also ATP leiten. So, und da gibt es bestimmte Meridian-Austrittspunkte, zum Beispiel an den Fingerbeeren oder an den Fußbeeren zum Beispiel, der Zehen. So, und kann das praktisch telemetrisch zur Bodenstation leiten. So, das heißt, die sehen dort unten ganz genau, wie sind die Werte. So, und über eine physikalische Verschränkung, die ja schon seit den 20er Jahren eigentlich bekannt ist, werden dann die Kosmonauten von der Bodenstation aus behandelt. Ja, und das geht eigentlich ganz gut. Ja, okay. Also wir haben heute noch Systeme, die auf ähnlichen Grundlagen beruhen in der Klinik und behandeln Patienten, egal wo die eigentlich in der Welt sind,
Das per heißt, Ferntherapie. Über Quantenmechanik bekommen Sie die Werte.
Quantenverschränkung, genau.
Okay.
Ja,
und richtig. Das funktioniert in die Raumstation, in Space Shuttle, wo
das
auch
ist
immer.
Typisch. Ja.
Theoretisch auch zum Mars.
Richtig, auch das Abgreifen natürlich von Parametern. Ja. Also man kann sogar telemetrisch Hautwiderstand messen, also ganz verrückte Sachen. Man kann teilweise Blutparameter messen. Man ist schon sehr weit. Ja.
Also ich erinnere mich dran, wenn ich die Astronauten gesehen habe, wenn die aus dieser Kapsel ausgestiegen sind, die haben wirklich ausgeschaut wie nach 5 Runden gegen Mike Tyson. Ja. Der Thomas Reiter war auch 180 Tage oben vor einigen Jahren. Der hat echt nicht gut ausgeschaut. Der saß da wie so ein Häufchen Elend. Ganz anders aber wiederum der junge deutsche Astronaut, der jetzt erst vor kurzem oben war, vor 2, 3 Jahren, der Alexander Gernst, der kam zurück wie das blühende Leben. Der hatte mehr Muskelmasse aufgebaut. Seine Augen haben sich nicht verschlechtert, was ich auch nicht wusste, dass das immer passiert, dass die Augen schlechter werden. Und das Entscheidende war auch, sein Kollagen-Elastan-Verhältnis in der Haut ist also besser geworden. Was hat jetzt der anders gemacht wie der Reiter? Glauben Sie, dass der mit den Russen zusammen da
schon... Ich glaube, dass er besser kooperiert hat. Na, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich weiß von meinen russischen Kollegen auch, dass die Kommunikation nicht immer die beste ist. Es ist zwar so, dass...
Das ist eine persönliche Sache auch, wie man auf die Leute zugeht.
So ist es, genau. Ja. Es werden ja pro Jahr etwa 6.200 Astronauten, Kosmonauten angenommen zur Ausbildung in Darmstadt oder in Moskau oder was weiß ich wo oder in den USA. Houston oder sonst wo. So, und von denen schaffen das, nachdem die dann 5,5 bis 6 Jahre durch alle möglichen Drehräder gelaufen sind, also massivste körperliche Tests, massivste psychische Tests und Belastungen, am Schluss 3 oder 4 Stück überhaupt in die Kapsel. Also das ist schon sehr, sehr wenig. Ja.
So, und die anderen fallen alle durchs Raster, obwohl die 5, 6 Jahre lang...
Genau, okay, richtig. Ja, die sitzen ja in Hitzekammern drin, die werden ja zentripedal beschleunigt und was da alles läuft, also bis es nur noch hochkommt. Und die müssen psychisch sehr, sehr stark sein. Und müssen alle Russisch lernen und Englisch, beides. Ja. Auch die Russen lernen Englisch, also beides, damit die Kommunikation entsprechend läuft. Aber was die Vergangenheit zeigt, ist, dass sich manche einfach nicht riechen können.
Ja, klar. Ja.
Und dann laufen solche Dinge. Je besser die sich aber, und das zeigt auch die Vergangenheit, mit den Russen eigentlich verstehen, die noch eine ganz andere Ausbildung intern haben, von denen wahrscheinlich die Amerikaner nichts wissen. Also umso eher übertragen die es in ihre neuen Freunde und denen geht es einfach besser.
Der Reiter war halt auch ein Luftwaffengeneral, dem bin ich selber mal begegnet, als ich noch dabei war. Der ist da auch ein bisschen so die Nase in der Luft durch den Fliegerhaus gelaufen. Das, ja. Und der Gerns kommt mir eher so wie so ein netter Schwiegersohn, Junge von nebenan vor. Ja. Vielleicht hat der ja dann einen anderen Draht gehabt.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der einen besonderen Profit da oben hatte, dass sie ihn einfach unter den Arm genommen haben.
Weil sonst kann ich es mir auch nicht erklären.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was es jetzt gewesen sein soll.
Okay, aber es ist echt erstaunlich, dass die körperlichen Einschränkungen so gravierend sind, das war mir nicht bewusst. Ja. Das muss ich alles nochmal neu durchdenken. Jetzt ist ja so, die gleichen Systeme, wie wir da in der Raumfahrt kennen, die kommen ja auch in Ihrem Institut zum Einsatz. Ja? Mhm. Also da wird interdisziplinär gearbeitet, das heißt also auch neben Ärzten gibt es andere Fachrichtungen, also die Biologen, die Biochemiker, die Psychologen, Therapeuten und viele mehr. Ja. Außerdem gibt es ja auch ein weltweit operierendes Kompetenznetzwerk auf der ganzen Welt, welches auch immer wieder ganz erstaunliche Erkenntnisse zutage fördert. Mhm. Wie wirkt sich denn jetzt so eine konzentrierte Wissensansammlung aus auf die Konzepte, die Sie haben? Und wie kann man sich diese individuell maßgeschneiderte Therapie dann vorstellen?
Mhm. Also zuerst war es ja mal so, dass ich das alles erstmal selber lernen musste, als ich Bajewski 2004 kennengelernt habe und dachte, ich wüsste was von autonomem Nervensystem, hatte mir ziemlich schnell klar gemacht, dass ich eigentlich gerade mal das Schwarze unter dem Fingernagel kann.
Ja,
ja. Ja, so, und ich hatte ja das Glück, dass ich seit 2003, 2004, über 4 oder 5 Jahre seine rechte Hand sozusagen bei mir damals in der Praxis, das war in der Nähe von Frankfurt, hatte, den Dr. Kutschera, der ja 30 Jahre lang die ganze Raumfahrt biochemisch-biophysikalisch unterstützt hat als Internist. Mhm. Ja. Mhm. So, und der hatte, das war ein wandelndes Lexikon, ja, der hat mir dann viele, viele Sachen beigebracht. So, und aufgrund dieser Grundlagen, die wir dann, ich sag wir, es war ein ganzes Team jedes Mal, später kam ja auch noch die sportmedizinische Abteilung der Uni Frankfurt dazu, mit der wir dann kooperiert haben, die ganzen Verfahren nochmal vorher, nachher überprüft hat, sehr aufwendig, um wirklich zu wissen, was hilft und was hilft nicht, hat dann dazu geführt, dass wir sogar schon 2005 die Zulassung zum Mars-Projekt bekommen haben, also für den psychosomatischen Teil. Das ist schon eine Ehre, weil die Unis in diesen Bereichen nicht dazu kamen. Ja? Mhm, und es gab natürlich sehr viele Eifersüchteleien, das kann man sich vorstellen. Ja. So, und also wir haben dann immer weitere Verfahren entwickelt, haben die dann immer auch abgeglichen mit der normalen Regulationsmedizin, die wir kennen. Es kamen immer wieder neue Wissenschaftler dazu. Der erste, mit dem wir doch schon sehr früh zu tun hatten, war der Professor Trofimov, der hat ja sehr spannende Sachen gemacht. Und mittlerweile haben wir ein Riesennetzwerk, also amerikanisch und russisch, englisch, deutsch, Österreich, was weiß ich was, ja. Lauter Spinner könnte man sagen, also solche, die nicht das herkömmliche fahren, aber dies wissenschaftlich faustig hinter den Ohren haben. Ja, also man darf die nicht unterschätzen. Ja, ja. Ja. Zum Beispiel Trofimov ist eigentlich ein Verjüngungspapst, der mit seinem ehemaligen Chef, dem Professor Karsten Achejew, der ist extrem bekannt aus Novosibirsk, zum Beispiel gesehen hat, wenn ich jetzt mal so ein paar Beispiele anführe, dass wir, je nachdem, wo wir auf der Erde leben, mehr oder weniger stark bezüglich des Denkens von Magnetfeldern beeinflusst sind. Das heißt, leben wir zum Beispiel nördlich des 70. Breitengrades oder zumindest mal des 65., dann haben wir fast bis zu 50% mehr Gehirnkapazität, ja, die wir belasten können, wie wenn ich jetzt im südlicheren Teil lebe. Das heißt also, das elektromagnetische Feld ist nicht unbedingt ein Vorteil in bestimmten Maßen. Ja. Wenn wir im Moment ja
je höher wir leben, desto schwieriger wird es für uns, oder?
Ja, also es ist ein bisschen umgekehrt. Also für den Körper ist es verrückterweise so, uns geht es besser, wenn es etwas wärmer ist, ja, von der Beweglichkeit her. Ja. Aber für das Gehirn ist es wiederum ganz anders. Ja, das beißt sich so ein bisschen. Ne? Das heißt also, es gibt bestimmte Bereiche, also jetzt gerade mal im Bereich Nordpol oder Südpol, wenn es jetzt die Kälte nichts ausmachen würde, in dem wir bis zu 50% besser denken können. Das ist also belegt.
Wow.
Ja? So, und daraufhin hat der Karsten Achejew verschiedene Systeme gebaut, indem man die Magnetfelder einfach runtergefahren hat. Ne? Also zum Beispiel das Cosmobiotron, das ist eine riesige Röhre, so, in die man sich hineinlegt mit einem entsprechenden Aluminiumschirm. So, und das heißt, wir können dann dort, der Teil des elektromagnetischen Feldes, der die Information liefert, ist dort verstärkt, also das heißt das elektrische Feld, um ungefähr das 2800-fache, während der magnetische Teil um das 550- bis 650-fache geschwächt wird. Das heißt, wir haben ein völlig anderes Denkvermögen, Auffassung, IQ und was weiß ich was. Ja, also das war eines der Systeme. Das andere ist recht bekannt, ist der Koserew-Spiegel, ja, der mit Aluminiumschirmen gearbeitet hat, also, und der verbunden ist, man kann sagen, mit besonderen Elektronen des Kosmos, die also so eine Kraft haben, also zum Beispiel 15 Billionen Elektronenvolt, werden die Elektronen hier vielleicht 50.000 oder sowas haben. Das heißt, wir haben ein System, mit dem wir sozusagen in Resonanz gehen können. Ne? Mhm. Und zwar in einer Form, dass da so viel Energie entsteht, ich habe jetzt leider keine Bilder da, dass wir sozusagen in der Zeit, mental zumindest, wenn wir in dieser Röhre drin sitzen, also in diesem, das ist keine Röhre, das ist ein, ja, so eine Art Schnecke, ja, praktisch gedanklich nach vorne und nach hinten laufen können. Das heißt, wir können praktisch schon sehen, mit welchen Mitarbeitern werde ich zukünftig arbeiten wollen oder mit welchen nicht. Ja? Das heißt, wir können, das hört sich jetzt echt kompliziert an, die Vergangenheit und die Zukunft im Jetzt kondensieren. Ja? So Koserew, wobei Koserew diesen Koserew-Spiegel nie gebaut hat, das war Kasnacheyev, also der Ziehvater, könnte man sagen, von Trofimow. So, und Trofimow ist fast regelmäßig bei uns, jetzt demnächst wieder, aber diesmal mit einem sehr starken Partner, der aus USA kommt, das ist der Chef vom Hartmann-Institut, ja, Rolling McGracie, und haben da so ein Symposium. Also das heißt natürlich auch mal darzustellen, dass sich sehr wohl Russen und Amerikaner vertragen, da kommen noch ein paar Deutsche dazu. So, und die geben wirklich die bisher doch schon eine der größten Geheimnisse des Kosmos, der genetischen Dinge zum Besten.
Okay.
Ja, und es ist immer wieder spannend. Wir kommen also eher überhaupt nicht mehr dazu, das alles aufzuarbeiten. Ja.
Also im Kleinen funktioniert es dann doch, Deutsch, Russe, Amerikaner
die
und
haben,
so weiter.
Die haben politisch gar nichts am Hut.
Ja, das ist denen auch wurscht.
Das ist völlig egal. Mhm, ja. Auch in der Raumfahrt genauso.
Mhm. Ja. Gab es ja schon 75 die ersten Kopplungen von Apollo-Kapseln oder von, ich glaube, das war eine Gemini-Kapsel und eine Soyuz-Kapsel, die dann zusammenkamen. 95 war mal das Space Shuttle an der Mir dran und das hat da immer funktioniert. Ja.
Also in der Wissenschaft läuft das schon sehr lange, trotz Kalten Krieges. Ja, das sind noch ganz andere. Es war nicht nur am Montag, es ist überall schon zusammengelaufen. Mhm. Ja, weil es geht gar nicht anders, weil so viel Wissen kann eine einzelne Nation gar nicht haben.
Okay.
Ja, und dann macht es einfach Sinn, wenn man zusammenarbeitet. Ja.
Okay, okay.
Manchmal denkt man dann wirklich, diese ganze Politik, das ist einfach nur ein Spielchen. Ne?
Es gibt ja eine Clinical Evidence Studie und die sagt, dass eigentlich nur 11% der schulmedizinischen Verfahren überhaupt wirksam sind. Ja, und es gibt aber auch Fachkreise, die mittlerweile sagen, dass also quasi die Regulationsmedizin so eine Art, ja, die Medizin des 21. Jahrhunderts sein wird. Jetzt ist die Frage, worin unterscheidet sich denn jetzt die Regulationsmedizin von der klassischen Medizin und wie sieht es da mit den Behandlungserfolgen aus?
Ja, also ich denke, eine Medizin, die auf natürlichen Grundlagen aufbaut, kann ja eigentlich nur die einzige sein, die erfolgreich ist.
Mhm.
Ja, das heißt,
wenn vielleicht können Sie zu dieser 11%-Zahl nochmal was sagen. Also die,
wir haben das hier gerade zum Beispiel eingeblendet. Das ist eine Zusammenfassung verschiedener Studien aus, glaube ich, über 3000 Einzelstudien, die also über Hunderte von Fällen untersucht hat, also gerade auch bei chronischen Erkrankungen und hat dann evidence-based, wie das so schön heißt, nach schulmedizinischen Kriterien dann geschaut, was bringt denn wirklich was und wie ist denn der Outcome? Das heißt also, welchen Erfolg haben wir denn eigentlich? Ja? So, und da kommen wir bei einer ganzen Masse von Untersuchungen und verschiedenen Recherchen gerade mal auf maximal 11%.
Ja. Okay.
Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen erbärmlich, muss man sagen.
Ja,
Wenn man mal bedenkt, dass wir bei der Chemotherapie, das mal so nebenher, nur bei der reinen Chemotherapie bei über 225.000 Probanden bei einer Erfolgsrate zwischen 2,1 und 2,3% liegen, ist ein Witz.
Das ist eigentlich
Sondern die Leute werden gesund, weil sie dran glauben, weil sie ihr Immunsystem natürlich anders stimulieren.
Mhm. Weil durch die Extremsituation natürlich alles anders bewertet wird. Und
so ist es.
Aha.
Genau.
Okay.
Ne? So, und wir haben ja damals begonnen mit der Uni Frankfurt zum Beispiel, 10.000 Probanden untersucht mit über 60.000 Hauptdiagnosen und kamen nach nur 10 Behandlungswochen, also nicht wie bei der anderen Studien der Schulmedizin, da hat man unendliche Zeiten vorausgeschickt, ne? Bei chronischen Erkrankungen auf über 84% Verbesserung. Ich habe jetzt nicht gesagt Heilung, aber das ist ja schon eine ganze Menge, das ist 7-8-fache.
Mhm,
ja. Und ich stelle das jetzt auch nicht im Internet dar, weil ich bin nicht wahnsinnig. Ja? Also dann gibt es natürlich wieder eine ganze Menge Anfangen. Wir kennen das. Ist das, auf was beruht das? Wie ist die Studie gemacht worden?
Ja,
das ist ja das übliche Spielchen. Wir wollten ja einfach nur wissen, was passiert denn. Ja?
So, aber wie reagieren denn normale naturwissenschaftliche Ärzte auf diese Zahl 11%? Das ist ja quasi ein Offenbarungseid für die normale Medizin.
Die wissen das gar nicht.
Die wissen
die wollen das gar nicht wissen, nein. Okay. Also ich weiß ja von vielen Leuten, die wegen Tumoren zum Beispiel zu uns kommen, die kriegen hier erzählt, ja, was weiß ich, Pankreastumor, wir haben hier 80% Erfolgsraten. Es ist unfassbar. Verstehen Sie, haben eigentlich 0% durch Chemotherapie. Mhm, ja? Es gibt ja noch, wenn ich schon gerade bei diesem Thema bin, Coy hat zum Beispiel einige internationale Veröffentlichungen gemacht, die sehr wohl, also auch dem Hauptzentrum der Chemotherapie, ich sage das jetzt mal so brutal, in Heidelberg bekannt ist. Und zwar ist es also so, dass wir mit jeder Chemo, mit jeder Bestrahlung, sogar mit jeder Biopsie, ja, die kleinen Schneiderlein, das sind DNSAs, das sind kleine Enzyme, kaputt machen, die dafür verantwortlich sind, die DNA auseinanderzuschnippeln, wenn die Zelle alt geworden ist. Ja? Oder wenn sie eine Tumorzelle ist oder wenn sie entartet ist oder irgendwas. Ja? Das heißt also, diese kleinen Schneiderlein, zip, 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 die schneiden im Prinzip die DNA auseinander und dann kann die Zelle sterben, geht also praktisch in die Apoptose. Ja? So, wenn wir jetzt aber bestrahlen oder eine Chemotherapie machen oder sogar schon eine Probebiopsie oder sogar eine Mammographie, ja, durch den Druck, der eigentlich entsteht, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese DNSAs, diese kleinen Schneiderlein, sich einkapseln und überhaupt nicht mehr aktiv sind. Dann fängt im Prinzip der Tumor an zu wachsen. Das sehen wir am Anfang noch nicht, aber wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass innerhalb von 14 Tagen Mikrometastasen entstehen. Ja? Also das heißt, es kann auf Dauer nicht das Wahre sein, nur Chemotherapie reinzukippen und vor allem die ganzen Mitochondrien hinzurichten, die ja wahnsinnige Funktionen haben. Aber das können wir nachher nochmal beschreiben, was die alles können. Ja? Und oder vielleicht mal grob, also die Mitochondrien sind eigentlich verantwortlich dafür, die regeln in Wirklichkeit die DNA und das Weiterleben oder Nicht-Weiterleben. Ne? Und
diese Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle.
Das ist so, ganz richtig. Ja. Ne? So, die Mitochondrien haben zum Beispiel 5 Brennköpfe, ne? Könnte man sagen. Also und über die der ganze Energiestoffwechsel eigentlich läuft, den die Zelle braucht. So, und gerade der Brennkopf 1, also der Komplex 1 zum Beispiel, ist verantwortlich dafür, Wasserstoffperoxid zu bilden, mit der dann die Tumorzelle sich selber absägt. Ja? Wenn ich jetzt natürlich anfange, mit Chemotherapie zu arbeiten, säge ich die Mitochondrien ab. Das heißt, ich nehme ja im Grunde genommen die Chance, ja, dass die Tumorzellen sich selber vernichten können.
Das heißt, das Immunsystem wird massiv geschwächt mit der Chemotherapie.
Ganz genau.
Und verhindert die Selbstheilungsprozesse.
Ja, und natürlich die gesunden Zellen werden platt gemacht. Das ist nicht selektiv genug.
Okay, das wird ja komplett geschossen.
Ja, ganz genau.
Okay. Da gehen Sie bei mir natürlich, stoßen Sie auf offene Ohren, weil ich so eine Behandlung ja auch erfahren habe in dem Sinn. Also bei mir hat es Gott sei Dank funktioniert, aber ich glaube nicht nur deswegen, sondern
ich denke durch die begleitenden Therapien.
Durch alles andere. Ja. Ich habe ja wirklich ein ganzes Spektrum an alternativen Verfahren gemacht. Ganzkörperhypothermie, insulinpotenzierte Chemo und hochdosiertes Vitamin C und Kurkuma im Extrem. Ja. Also von dem her gesehen. Und es war auch nie so panisch, dass irgendeiner gesagt hätte, wir müssen jetzt mitschreiben, weil 4 Wochen später ist es vielleicht schon soweit.
Ach Gott.
Wer weiß, es war auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet auch gar nicht so falsch, was mir passiert ist, weil es einen ganz neuen Lebensweg aufgetan hat. Aber es geht ja nicht um mich, sondern prinzipiell um den großen Gedanken dahinter. Ja. Ein weiterer wichtiger Bereich oder ein wichtiger Baustein von Ihren Therapiezyklen in der InnerCarb, das sind natürlich auch Vitalstoffergänzungen. Ja. Also offenbar sieht es so aus, wie wenn eine gesunde Ernährung alleine nicht ausreicht. Wenn man, um den Körper dauerhaft zu stabilisieren, brauchen wir natürlich auch viel mehr wie einfach nur gesunde Nahrungsmittel. Wir haben ja auch eine ganze Anzahl von Pestiziden haben wir in der Umwelt, Feinstaubbelastung, Vitaminarmut, der Nahrungsmittel. Was für eine Rolle in unserer heutigen Zeit geben Sie den Nahrungsergänzungsmitteln?
Eine große. Also es gibt eine interessante Studie, die von Thurman und von Friedman gemacht wurde. Das ist die, man könnte jetzt auch sagen, die 100-jährige Studie. So, und Thurman hat am Anfang hochbegabte Kinder untersucht, aber Friedman hat das dann nachgearbeitet. Aber letztendlich, also mir geht es eigentlich darum, was hat die Studie herausgefördert, was lässt uns also sozusagen länger leben oder weniger Krankheiten haben. Das ist also sehr spannend. Ja? So, und mal abgesehen davon, dass langes Leben und weniger Krankheit nur davon abhängig ist, dass ich ständig neue Dinge tue. Also das ist erstmal das Entscheidende. Das ist noch viel wichtiger als Nahrungsergänzungsmittel. Ich komme gleich zu den Nahrungsergänzungsmitteln nochmal.
Also sprich, ein Wandel im Leben ist wichtig.
Immer wieder neue Dinge tun, sich durchfressen, immer wieder wie Phönix aus der Asche nochmal unten rauskommen, ja, sich durchbeißen. Nicht die kölsche Frohnatur ist derjenige, der länger lebt, ja, sondern derjenige, der sich durchbeißt. Offenbar haben wir ein Belohnungssystem, das für die Langlebigkeit unseres Systems extrem wichtig ist. Es gibt zum Beispiel einen Wachstumsfaktor im Gehirn, das ist das BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Ja. So, wenn der aktiviert ist, stimuliert er automatisch das Immunsystem, also auch im Runterfahren von Tumorzellen beispielsweise.
Ja, also ich versuche es mal ein Beispiel zu machen. Also ein Rentner, der mit 65 nach 40 Jahren Bau plötzlich nur noch zu Hause ist und nur noch Sportschau schaut und seinen Garten pflegt, der wird irgendwann degenerieren quasi. Wer braucht jetzt eine neue Ausbildung? Er müsste als Hobbymaler irgendwas aktiv machen oder eine neue Herausforderung finden.
Ganz genau. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir ständig neue Dinge machen, zumindest vorübergehend, erreichen wir bis zur doppelten Synapsenbildung im Gehirn. Das heißt, wir können sehr wohl mit 70 oder 80 noch intelligenter werden. Intelligenz ist nicht statisches, sondern es hängt davon ab, was wir an neuen Dingen tun. Also wenn wir zum Beispiel mit dem Lendenschurz über dem Urwald abgeschmissen würden, hätten wir für mindestens eine Stunde die doppelte Intelligenz, bis wir uns wieder adaptiert haben, mit dem Faustkeil und irgendwelche Sachen zu machen, die wir essen und gewöhnen uns dann schon ein bisschen dran. Ja. So, und aber es ist ganz entscheidend, immer wieder neue Dinge zu machen, also das Frontalhirn zu aktivieren, was uns ja unterscheidet letztendlich vom Gorilla, sonst würden wir ja noch auf den Bäumen sitzen. Ja. So, und dadurch können wir nach Dr. Joe Dispenza zum Beispiel, das ist sehr, sehr genau ausgearbeitet und das passt auch gut in diese Friedman-Studien hinein, können wir. Das ist ganz entscheidend, wenn wir Dinge neu kreieren, wenn wir uns heilen wollen oder was weiß ich was, also auch im alternativen Sinne. Wir müssen kurzfristig, nicht wie das NLP das jahrelang gemacht hat, nach Grindel zum Beispiel, sondern wir müssen die Vergangenheit kurzfristig ausschalten. Das ist viel entscheidender. Ja? Das heißt, nicht an alte Dinge andocken, sondern uns muss bewusst sein, dass wir neu kreieren müssen. Mhm. Ja? Also das ist viel entscheidender.
Ja? Ich habe den Dr. Dispenza kennengelernt oder auf einem seiner Kongresse gesehen. Letzten Herbst war das in München. Ein Freund von mir ist der Simultandolmetscher von ihm. Also ich hatte da die Gelegenheit, das Ganze mitzubekommen. Sehr interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. Vor allem die Erkenntnisse, die er mitbringt, dass der Geist mehr oder weniger in der Lage ist, solche Dinge zu bringen. Unglaublich.
Ich finde es faszinierend. Also er hat ja im Grunde mit dem, was er macht, revolutioniert er die ganze Psychiatrie.
Seine Geschichte oder die Psychotherapie. Auch, zermatscht worden von einem Auto und dann sich selbst quasi mit einer zertrümmerten Wirbelsäule geheilt. Also wie erklären Sie sich das? Wenn Sie als naturwissenschaftlicher Arzt, der sich für alles interessiert, versucht zu erklären, der hat eine gebrochene Wirbelsäule, lag da drin mit der Diagnose, du wirst nie wieder laufen und wenn, dann nur mit dem Stahlstift im Rücken und nach 12 Wochen spaziert der raus, ohne dass ihn irgendeiner angefasst hat. Was ist da passiert?
Er hat komplett neu kreiert, also im Gegensatz zum NLP. Beim NLP gehen sie ja hin und versuchen immer noch die ressourcenreichsten Punkte der Vergangenheit irgendwie zu nehmen und bauschen die dann auf, ganz euphorisch. Aber man darf eins nicht vergessen, unser Unterbewusstes ist nicht so blöd. Ja? Das heißt, wir haben ja im Frontalhirn, nehmen wir vielleicht 40 Bits pro Sekunde auf, in der Ratio, im Verstand, wenn unser unterbewusstes System locker 40 Milliarden draus macht. Mhm. Und das heißt also, das Unterbewusste wird immer seine Schlupflöcher finden und noch eine Schwäche finden. Das heißt, es ist nicht alles ressourcenreich, auch wenn wir das jetzt im Überblick in der Vorstellung erstmal denken. So, und der Unterschied zu Dispenza ist einfach, dass er komplett das Alte weglässt. Das ist natürlich schon eine Leistung, also sowas überhaupt hinzukriegen. Mhm. Der lag ja, glaube ich, 9,5 Wochen auf dem Bauch oder sowas, nachdem ihn dieser Traktor zusammengefahren hat und hat sich sein komplettes Wirbelsystem zusammengeschraubt. Das ist unvorstellbar. Ja? Und er hat das natürlich dann übertragen auf alles andere Mögliche auch. Mhm. Aber es funktioniert nur dann, wenn wir praktisch aus der Möglichkeit aller Teilchen, aus denen wir eigentlich bestehen, was völlig Neues konzipieren.
Ja. War der damals schon Arzt oder hat das ihn...
Der war schon Arzt.
Der war schon Arzt. Ja, und dann hat er sich gedacht, wie kann das sein und hat jetzt seine Erfahrungen als Lebensaufgabe gemacht sozusagen.
So, und wenn jetzt diese 100-jährige Studie, die wird ja ständig wieder revidiert und neu überarbeitet, weil die einfach riesig ist. Ja? So, und man kommt jetzt zunehmend doch dahinter, dass eigentlich das, was der Dispenza macht, schon das Richtige ist, aber dass man überhaupt generell danach trachten muss, dass man nie das Gleiche macht, sondern ständig neue Suppen isst sozusagen. Ja? Und es war in jeder Form niemals stehen bleiben. Das ist das Wichtigste, Elixier. Das Zweite, was auch Ornisch und andere dann gezeigt haben, also es wiederholt sich immer wieder, auch in anderen Darstellungen der Psychotherapie, der Langlebigkeit und so weiter. Also das Erste ist, ständig neue Dinge zu tun. Das Zweite ist, den entsprechenden Umgang zu haben. Das heißt, mit Leuten zu tun zu haben, die einem sozusagen diesen Wohlfühlfaktor, dieses BDNF wieder generieren. Das heißt also, man braucht genügend soziale Verpflichtungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Also ein solider Freundeskreis ist auch wichtig für ein erfülltes Leben.
Aufgenommen werden, genau. Wir sind nicht solche Einzelgänger, wie wir vielleicht glauben. Ja.
Okay.
So, und das Dritte ist eine spezielle Form von, sagen wir mal, Meditation oder Visualisierung oder Dinge tun, die einem Freude machen, also die einem wirklich Freude machen. Ja. Mhm. Klar, und dann kommt noch Bewegung dazu, wobei Sport überschätzt wird. Ne? Also man hat also gerade bei dieser 100-jährigen Studie einige Probanden untersucht, die sind seit dem 25. Lebensjahr etwa eine Stunde täglich gelaufen, hat die untersucht bis 80. Aber die haben nicht unbedingt einen einzigen Tag länger gelebt als die anderen, ne? Also im Querschnitt. Mhm, ja? Das ist es nicht. Im Gegenteil, wir produzieren eher sogar noch mehr Radikale. Das heißt also,
je stärker der Sport ist, je mehr Leistungssport man macht, desto schädlicher ist es eigentlich.
Ja, also die meisten Tumore bei Marathonläufern.
Echt?
Ja, also das ist nicht ohne.
Also so ein Triathlet ist jetzt nicht der gesündeste Mensch der
Welt. Absolut daneben.
Okay.
Das funktioniert nicht. Ne? Okay. Also gerade hat er auch mal Untersuchungen gemacht im Lungenbereich und das Immunsystem des Lungensystems dargestellt bei Marathonläufern oder bei Vielsportlern. Das geht wirklich den Berg runter. Die altern auch deutlich schneller. Ne? Die haben auch eine deutlich stärkere Hautalterung beispielsweise. Mhm. Ja? Also wenn man sowas macht, dann muss man das natürlich ausmessen. Ja?
Also ich gehe zweimal in der Woche 3 Kilometer schwimmen. Ist es schon zu viel?
Das hört sich schon ganz gut an.
Aber
man muss nur die Radikale, die dabei entstehen, wieder abfangen. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt sowieso schon bei der orthomolekularen Medizin sind, also sie ist wirklich notwendig, aber sie muss auf den Menschen ausgemessen werden. Was aus der Terman Study herauskam, ist zum Beispiel, dass seit ungefähr 30 Jahren ein Leben ohne Nahrungsergänzungsmittel in der heutigen Zeit kaum noch möglich ist. Das ist fast unmöglich. Ja? Mhm. Wir sind sowas von verseucht durch Pestizide. Wenn man, die Zahlen sind jetzt schon wieder 3 Jahre alt, aber ich weiß zum Beispiel, Kartoffeln haben jetzt mal gemessen, im Gegensatz zu Bio-Kartoffeln, wenn ich das jetzt bei den üblichen Läden einkaufe, ein Pestizidgehalt von 230% mehr als vor 30 Jahren. Ne? Also Tomaten bei 190, dann zum Beispiel auch Trauben, die ja so gut schmecken, bei 210 plus und was weiß ich was alles. Also was soll man da eigentlich noch essen? Ja? So, und selbst bei Bio-Obst laufen natürlich auch Schweinereien hier und da. Ne? Also ich weiß von der Frankfurter Fruchthalle haben mir also Leute erzählt, die bei mir in Therapie waren, Bauern. Ne? Das beispielsweise die Bio-Bauern, die haben sich dann die alten Äpfel, die schon verkrutzt waren und so weiter, ganz am Schluss, nachdem alle anderen schon weg waren, am Schluss gesichert, ja, bevor sie auf den Markt getragen haben und haben die dann mit dem Bio-Siegel versehen. Also das ist schon heftig. Mhm, ja. Auch mit Fisch, das ist ein Riesenproblem momentan. Ne? Also von der Problematik der Schwermetalle her. Und wir wissen ja, dass seit Fukushima ja von vielen Fangfischen ja die Grenzwerte um das 10.000-fache erhöht wurden, nur damit der Absatz natürlich noch weiter laufen kann, ne? Weil die völlig radioaktiv verstrahlt sind. Ja.
Also, das wird Captain Iglo nicht gefallen.
Nee, sowas wahrscheinlich hört, nicht. Ne? Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form unser Entgiftungssystem beschleunigen, ne? Das wir zwar schon seit Millionen von Jahren haben, aber das immer noch mit diesen alten Ressourcen arbeitet und nicht angepasst ist an neue Pestizide. Ja? Oder sagst du es einfach mal, Chemtrails zum Beispiel, dieser ganze Dreck, der an Arsen beispielsweise da drin ist, an Schwermetallen, an Nanokapseln, an Wurmeiern, ja, an Pilze zum Beispiel und ähnliche Dinge. Ja? Wie soll denn der Körper das verkraften?
Ja,
also eines der Mittel ist wahrscheinlich, sind Zeolithe bringen da relativ viel.
Ja, ja? Ja. Die das binden, die quasi
so
als Schwamm wirken,
genau.
Und das Ganze aufsaugen.
Ja, genau. Ja? Also und das ist hier noch nicht mal so schlimm wie in den USA, ne? Ja, aber es ist schon schlimm genug.
Jetzt haben Sie mir gerade, ich muss Sie unbedingt eine Frage stellen zu Chemtrails. Ich bin da gespalten. Mhm. Zum einen habe ich jetzt mittlerweile genügend Informationen gesammelt, die mir nahelegen, dass da sehr viel passiert. Es gibt ja auch mittlerweile schon offizielle Verlautbarungen, Papiere der Regierungen, dass da Atmosphärenreinigung im Rahmen von CO2 gemacht wird und so. Auf der anderen Seite kommt natürlich bei mir dann der Praktiker durch und vor allem der Flieger. Was für ein unglaublicher Aufwand das wäre, wenn man das in diesem Umfang machen müsste oder machen will. Ich scheitere da von meinem Kopf her immer an der Ausführbarkeit. Ich lebe in München genau an der A9 und zwar nicht die Autobahn A9, sondern die Luftstraße A9, die Amber Niner. Ja. Kennen Sie aus der Fliegerei, Blue Nine, Green Six, Amber Niner fliegt genau bei mir drüber. Aha. Und wenn ich da einen Flieger anschaue, dann kann ich auf meinem Flightradar 24 kann ich sehen, aha, das ist die KLM 64 auf dem Weg nach Kuala Lumpur. Und die fliegt genau über mir drüber um 12.20 Uhr. Und hinterher zieht es auseinander und wird ein Schleier. Heißt es dann, der Treibstoff der KLM-Maschine hat es drin oder sind es extra Maschinen, die da fliegen? Ich bin da noch nie an einen Punkt gekommen, wo ich sage, das kann ich jetzt wirklich befriedigend beantworten.
Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Frankfurter Piloten, der bei mir in Behandlung war. Ja. Ich komme ja manchmal mit interessanten Menschen zusammen. Und den habe ich ja auch drauf angesprochen. Und er sagt, wir Piloten werden so verarscht, so sagt er wörtlich. Ja? Wir wissen nicht, was die einerseits in unsere Tanks noch zusätzlich einbauen. Er geht sogar davon aus, dass sie Zusatztanks haben, ja? Die mit einem eigenen Auslass, das wird dann vollautomatisch irgendwie gestartet, aber nicht durch ihn vorne, er weiß das gar nicht. Ja? Und er sagt, es treibt ihn zur Weißglut. Ja, also es war natürlich jetzt schon jemand, der offener ist, also die ganz großen Maschinen schon geflogen hat. Aha, ja. Aha. So, und wir wissen, dass Fluggesellschaften wie Ryanair, kann man ja ruhig sagen, dass sie sich saniert haben, im Prinzip durch Sprühen. Ja, indem sie natürlich massiv Geld bekommen haben, nachdem sie Ende der 90er Jahre schon fast platt waren. Ja. Und im Grunde genommen sprühen, glaube ich, fast alle, außer ganz wenig Lufthansa oder so. Wobei die Piloten das oft überhaupt nicht wissen.
Die fliegen ja nur die Maschine. Die gucken ja nicht in das Triebwerk rein oder in die Technik.
Ja, genau.
Also so, Sie halten das durchaus für plausibel, dass eine ganz normale Luftflotte auch benutzt wird, um quasi
aber auch eigene Maschinen natürlich. Ne? Mhm. Vor kurzem hat ja ein italienischer Minister sich ja mordsmäßig darüber aufgeregt, dass also ein Tag Chemtrails in Italien schon über 20 Millionen kosten würde. Ja. Und was das jetzt eigentlich soll. Okay. Und auch in Spanien werden die Stimmen ganz laut. Nur in Deutschland hört man noch viel zu wenig. Also wir machen ja viele Laboranalysen und es fällt natürlich auf, wenn der normale Bewohner, der Bauer vom Bergbach da im Schwarzwald plötzlich den 7000-fachen Aluminiumgehalt im System hat, dann ist ja irgendwas faul.
Okay.
Ja, okay. Also wenn die Quellen dann total verseucht sind und einige andere Sachen, wenn der radioaktiv verstrahlt ist oder ein anderes System, mit dem können wir zum Beispiel die Morgulons messen. Ja, wenn der eine Wahrscheinlichkeit von über 90% hat, dass er da entsprechend versaut ist. Ja. Oder einmal habe ich eine Frau gesehen, bei der wachsen die Dinger aus der Haut hier heraus. Also das ist schon ganz komisch. Mhm. Ja. Also Morgulons, das sind solche Drähte, Würmer, die sich ja um die DNA, die sind 2 Mikrometer dick, die hängen sich um die DNA so und können dann über Resonanz praktisch abgreifen, was in der DNA eigentlich vor sich geht und melden das dann in einem riesen Computer bei Vernetzung in Brüssel.
Ja. Okay.
Das heißt, man kann von dort aus dann wahrscheinlich auch Menschen emotional beeinflussen.
Das klingt ganz gruselig.
Ja.
ich musste das unbedingt fragen, weil
also für uns ist es insofern wichtig, wie entgiften wir die Menschen? Das ist der für mich eigentlich entscheidende, was können wir tun? Weil es ja doch in hohem Maße das Immunsystem beeinflusst, vor allem die Leber. So, und das weiß man auch schon von den 100-jährigen Studien. Also ohne Substitution geht da heute überhaupt nichts mehr. Nur man muss natürlich dann haargenau substituieren. Also wir haben hier zum Beispiel ein Bild mit den Polymorphismen. Das heißt also, durch diesen ganzen Umweltdreck entwickeln wir Veränderungen in der DNA. Ja? Mhm. So, und im Grunde genommen, jeder zweite Mensch hat Polymorphismen. Also der nimmt zumindest mal, die meisten liegen im Bereich der B-Vitamine, um es mal ganz allgemein zu schreiben. Mhm. Das heißt, wir haben kaum noch jemanden, der ausreichend B12 aufnimmt oder B3 oder ähnliche Dinge. Ja? So, was man aber machen kann, wenn man das weiß, man kann das anhand von Laboren untersuchen, dass man die Enzyme, die dann nicht mehr richtig arbeiten, dass man die mit den Co-Enzymen, also mit bestehenden Bestandteilen, mit Magnesium oder Kalium oder anderen Sachen, so aufheizt, dass sie dann doch wieder arbeiten können, aber dazu muss ich das wissen. Ja? Oder ich muss wissen, dass genau, wenn ich also solche Mutationen zum Beispiel habe, zum Beispiel Glucose-6-Phosphat, Hydrogenase oder was auch immer, dass ich dann entsprechend mehr spezielle Vitamine zu mir nehmen muss, als der andere, der vielleicht nur ein Fünftel nehmen muss. Mhm. Also das ist jetzt mal ein Beispiel.
Okay.
Ja. Eine zweite Geschichte, die relevant ist, ist, dass wir zum Beispiel bis zum 25. Lebensjahr volle Kante laufen. Also wir können auch viele Nächte nicht mehr schlafen und durchheizen und machen, ohne nennenswerte Funktionsverluste zu haben. Nur ab 25 geht das Ganze in den Berg runter. Das heißt, bis 25 arbeitet der Mensch komplett mit seinem ganzen System, als ob er nichts zu verlieren hätte, nur dann geht es schlagartig runter. So, und wenn ich in dem Moment aber schon anfange, spezielle Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, aber gemessen auf den Menschen zu nehmen, sieht das natürlich völlig anders aus. Oder wir haben eben von Sport gesprochen. Eines der großen Probleme, gerade bei Leistungssportlern, ist natürlich diese wahnsinnige Radikalmenge, die produziert wird ja im Wesentlichen insbesondere von den Mitochondrien. Ja? Also 90% der Radikale werden von den Mitochondrien gebildet. Ja? So, und jetzt gibt es aber Systeme, mit denen können wir ganz genau messen, was der Mensch eigentlich braucht. Also zum Beispiel diese Redox-Analyse ist ein Verfahren, das von Heinrich und Hamann in den 50er Jahren in der DDR entwickelt wurde, weil sie keine Chemotherapie hatten, also um Tumore zu behandeln, verrückterweise. Und so, und die hatten schon recht hohe, sagen wir mal, Erfolgsraten gegenüber der Chemotherapie, nicht vergleichbar. Ist natürlich versucht worden, Platz zu machen, lebt aber immer noch. Das heißt, man nimmt zum Beispiel Blut ab, nehmen wir an, das sei es Blut. So, und im Blut haben wir die ganzen Eiweiße des Körpers, von mir aus die Eiweiße der Haut, der Augen oder sonst irgendwas. So, und kippen radikal ähnliche Stoffe oben rein und können dann sehen, was zerfällt denn zuerst. Ist das jetzt das Eiweiß der Prostata oder vom Magen oder vom Darm oder was weiß ich was. Ja? So, und können das in Millivolt genau auf Skalen darstellen und berechnen. Können dann in Millivolt exakt berechnen, was er eigentlich braucht. Ja? Das heißt also, wenn Sie was machen würden, dann können Sie das essen, aber nicht Ihre Freundin, als Beispiel. Mhm. Ja? Das muss ganz genau auf den Menschen zugeschnitten sein. Okay. Und wir können mit diesem Verfahren, das ist das Schöne, das ist eine Riesenprävention, gerade bei Tumorpatienten, die ja ständig immer wieder in die Nachsichtung müssen und dann natürlich wieder Angst haben, was passiert denn jetzt wieder? Ja? Also das heißt, Sie sehen bis zu 7 Jahren vorher, was da eigentlich passiert.
Okay.
Ja? Das ist natürlich spannend.
Ja, vielen Dank schon mal soweit. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mehr wissen wollen vom Professor Edinger, dann ein Tipp für Sie. Schauen Sie beim zweiten Teil wieder rein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.